Guten Morgen. Schön, Sie zu sehen. Ich bringe Grüße mit. Wir nennen uns ja hochtrabend mittendrin, nicht wahr? Aber wir sind Geschwister und von daher, es ist schön, so verbunden zu sein. Wenn ich auf die Uhr gucke, bei uns ist es noch nicht ganz so weit. Bei uns trifft sich jetzt gleich das Vorbereitungsteam zum Gebet vor dem Gottesdienst. Von daher, wir sind verbunden. Was haben wir heute? Sie haben den Text eben gehört. Ungewohnt vielleicht für diesen Moment. Aber es ist ja wieder Adventszeit. Und wieder einmal hatten wir Gelegenheit, in den zurückliegenden Wochen uns auf dieses Fest vorzubereiten. Auf das Kommen von Jesus, den Blick zu lenken, den Fokus. Wie ist das hier auf Kanaan, in Kanaan? Hattet ihr genug Gelegenheit, dies zu tun? Oder habt ihr so viele Vorbereitungen zu treffen, wie das originalerweise und immer wieder in dieser Zeit üblich ist? Also wenn ich zum Beispiel bei uns in der Gemeinde rumschaue oder im Rahmen der Evangelischen Allianz unterwegs bin und da auch einen Blick in die Gemeinden habe, wir sind ja mitten in den Vorbereitungen für die Allianz-Gebetswoche, da gibt es mehr Beschäftigung, Geschäftigkeit, da gibt es mehr, was zu erledigen ist. Nicht nur, was unsere Gemeinden anbetrifft, die Vorbereitung für die verschiedenen Gottesdienste, sondern natürlich auch die Familienfeiern oder was sonst so ansteht. Und da sehe ich überwiegend sehr hastige, beladene, eifrige Menschen, die stöhnen, dass die Adventszeit doch so anstrengend sei. Aber zum Glück feiern wir ja Weihnachten. Aber jetzt muss ich schnell wieder zurück auf meine Einkaufsliste. Es gibt so viel vorzubereiten, es gibt so viel zu tun. Und ich frage mich bei der Gelegenheit selbst, wie sieht das denn bei mir aus? Bei all den verschiedenen Dingen, die erledigt werden müssen. Habe ich mich denn wirklich schon auf den Weg gemacht zur Krippe hin, innerlich, nicht äußerlich, nicht diese vielen Vorbereitungen, sondern bin ich jemand, der sich bereit macht, wieder einmal und neu diesem Christus zu begegnen? Und wenn ich jetzt sehe, hier, laufe los, auf die Plätze fertig los. Da werden wahrscheinlich manche von Ihnen gedacht haben, jetzt kommt der und gibt mir auch noch Feuer. Jetzt muss ich wieder noch was machen. Vielleicht empfinden Sie ja so. Und dann zu singen, o du Fröhliche, o du Selige, von wegen. Nichts von Besinnlichkeit. Der Einzige, der fröhlich losläuft, scheint dieser kleine Tannenbaum zu sein. Nun, die Gemeinde in Laodicea ist ja hier wohl bekannt. Nicht, weil ihr schon selbst dort gewesen wäret, vielleicht das auch auf einer Reise, aber in der Offenbarung wird ja von ihr berichtet. Und der Apostel Johannes hat ihr ja was zu sagen. Und Johannes hat festgestellt, dass diese Christen ganz gut unterwegs waren. Sie hatten richtig viel zu tun. Sie brannten in ihrem Eifer für Jesus, waren unterwegs, haben viel gemacht. Aber sie haben offensichtlich nicht bemerkt, und das wollen wir gar nicht kritisieren, da können wir den Blick auf uns selbst wenden, sie haben offensichtlich nicht bemerkt, dass bei all ihrer Geschäftigkeit, ihrem frommen Tun, der Fokus von dem wegging, auf was es wirklich ankam. Man könnte das so formulieren in dieser Weihnachtsgeschichte, Jesus fand keinen wirklichen Raum in der Herberge ihres Herzens. Das hat Johannes auf den Punkt gebracht und hat den Spiegel vorgehalten. Und er lässt jetzt auch uns, so wie den Christen in Laodicea damals, wissen, er hält uns sozusagen den Spiegel vor und sagt uns mitten in unsere Geschäftigkeit, in viele Planungen hinein, bitte, hört auf, noch mehr zu machen. Hört auf, euch noch mehr anzustrengen. Sondern lasst mich doch euer Herz berühren. Lasst mich da rein. Ihr seid wirklich gut unterwegs, aber eure selbstsichere Geschäftigkeit ist so ziel- und planlos, dass ihr das Entscheidende droht zu verpassen. Mark Twain hat ja einen Satz geprägt, den viele von euch bestimmt kennen. Er hat gesagt, nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Unsere Zeit kommt mir genauso vor. Wir lenken uns ab mit so viel tausend Dingen, Wir haben das gerade in dem Lied auch, ist mir aufgefallen, gesungen, den Blick auf Jesus hinzuwenden, von der Welt weg, damit wir nachher umso mehr wieder den Blick in die Welt wenden können. Also vielleicht ist es gut, dass wir auch hier auf und in Kanaan zusammen wieder einmal uns darauf hinweisen lassen, ist es okay, so wie es gerade ist bei jedem Einzelnen? Oder gelte es tatsächlich, den einen oder anderen Gang zurückzufahren und das Ziel nochmal neu anzusteuern? Ich will beten. Jesus, ich danke, dass du anklopfst bei uns und wir bitten dich, dass du hereinkommst. Und wenn jemand von uns, wenn ich feststelle, dass da etwas im Leben ist, für das wir blind sind, zeig uns das bitte. Wenn es etwas gibt, das ich selber halbherzig mache, dann zeig mir das und hilf mir dabei, dann auch loszulaufen im Vertrauen auf dich. Amen. Und ich will mit euch mal diese Geschichte, die wir eben gehört haben, durchgehen mit der Intention, hören wir auf, so viel machen zu wollen, aber sind wir innerlich bereit zum Loslaufen, da wo es drauf ankommt. Wir haben die Geschichte von Herodes und den Sterndeutern gehört. Mal gucken, müsste eigentlich jetzt funktionieren, nächste Folie, geht aber nicht. Das haben wir gleich. So, da sehen wir den König Herodes, guckt ziemlich ernst. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König, heißt es hier im Text. Ihr wisst, Bethlehem heißt zu Deutsch Brothausen, ne? Kaff. Und so unbedeutend war das auch. Da war eigentlich nichts los. Da lag der Hund begraben. Ganz klein, ganz unbedeutend, ganz weit oben im Norden von Galiläa gelegen. Und dieser Herodes war der König der Juden von Rom eingesetzt. Er war abhängig von den Römern und hat von 37 bis 4 vor Christus regiert. Das gesamte Land der Bibel, wie wir es kennen. Und diesen Herodes kennen wir aus den Geschichtsbüchern und auch aus der Bibel als einen ziemlich klugen Strategen. Er hat in vielen Städten ganz prächtige Paläste und Bauten errichten lassen, auch in Jerusalem, den großen Tempel. Daher hat man ja ihn auch den Herodes den Großen genannt. Allerdings, und da sehen wir, so nett war der gar nicht, er hat dafür, dass er so doll bauen konnte, den Leuten auch ordentlich Steuern aufgedrückt. Und vielleicht kennt ihr ja den Film The Chosen, da fand ich gerade in den Anfangsszenen ziemlich gut, wie der Petrus, ne, da unter diesen extrem hohen Steuern, die er zu zahlen hat, leidet, die fast seine ganze Existenz vernichten. Da kam das mal so handgreiflich vor. Also Herodes, das war eine ganz zwielichtige Figur, aber er hatte Macht. Und er hat die Befugnisse der jüdischen Autoritäten absolut eingeschränkt. Und die Geburt von Jesus fällt genau in seine Regierungszeit. Und dann heißt das weiterhin in ihrem Text, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. So Sterndeuter, was verstehen wir darunter? Man könnte auch sagen, das sind Weise, die aus dem Osten kommen, aus dem Morgenland. Vermutlich ist das Babylon gewesen, aus dem Zweistromland zwischen Tigris und Euphrat. Der Irak liegt heute in der Ecke. Was sind das für Menschen, diese Sterndeuter? Wir könnten es uns quasi so vorstellen, als sind das Theologieprofessoren oder überhaupt Professoren gewesen, die sehr sorgsam den Lauf der Sterne beobachtet hatten. Also nicht nur in unserem Sinne geistlich unterwegs waren, sondern Wissenschaftler. Und daraus haben die dann so schicksalshafte Verbindungen und Auswirkungen für das Leben auf unserem Planeten abgedeutet und abgeleitet. Das kennen wir heute noch in der Astrologie. Und es ist schon belegt, dass es bei den alten Kulturvölkern der Ägypter und der Babylonier eine geistige Hochkultur gab. Die haben eine Menge gewusst von den Dingen zwischen Himmel und Erde, vom Lauf der Gestirne. Und darüber haben sie natürlich dann auch religiös ganz viel gemacht. Und meistens eben in Verbindung mit Astrologie und Wahrsagerei. Das waren, man könnte es so sagen, diese Leute waren solche Typen, wie wir sie heute in unseren Universitäten als Professoren haben. Das waren weise Leute, die waren gebildet. Die konnten lesen, schreiben, rechnen. Da ist wirklich richtig was zusammengekommen. Also es waren jetzt so keine Könige, wie wir es gerne so sehen, sondern wir würden heute sagen Wissenschaftler, Geisteswissenschaftler. Was hat jetzt diese Leute veranlasst, zur damaligen Zeit eine so extrem beschwerliche Reise von über 1000 Kilometern zurückzulegen? Nix Navi, kein Handy, keine befestigten Straßen, kein Auto mit Sitzheizung oder was man heute alles hat, um mal eben 800 Kilometer runterzureisen. Was bringt Leute, Wissenschaftler dazu, sich auf den Weg zu machen, wo man nicht weiß, was auf einen zukommt? Das bleibt, ich muss euch leider enttäuschen, ich weiß es nicht, das bleibt im Wesentlichen ihr Geheimnis. Wir können uns nur an das halten, was sie selber bei ihrer Ankunft in Jerusalem gesagt haben. Nämlich, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Liebe Leute, das liest sich so einfach, aber habt euch das mal wirklich vorgestellt. Die haben sich aufgemacht, sie sind, und wir werden das gleich noch weiter beobachten, zum ersten Mal losgelaufen. Weise sein bedeutet ja nicht unbedingt, ich weiß viel und habe auf alles eine Antwort. Weise sein bedeutet vielmehr, bei dem, was ich beobachte, die richtigen Fragen zu stellen. Und jetzt überlegt euch das mal, da haben Leute, die von diesem Gott Israels, Abrahams, Jakobs, nichts wissen. Die beobachten den Himmel mit ihren damaligen wissenschaftlichen Methoden. Ich nehme nicht an, dass sie so ein tolles Teleskop hatten wie wir heute. Und da entdecken die eine besondere Formation der Gestirne und dann kommen die da drauf, dass dieser extrem helle Stern für den neugeborenen König der Juden steht. Hallo? Woher wissen die das? Die hatten kein altes Testament, das sie mal eben aufgeschlagen haben, da hinten in ihrer Ecke. Diese Männer kannten sich mit den Dingen zwischen Himmel und Erde aus. Und jetzt wussten oder sie ahnten, dass hinter dem Sichtbaren etwas Unsichtbares ist. Und sie haben gemerkt, es gibt nicht nur etwas Unsichtbares, sondern den Unsichtbaren. Und deswegen haben sie ihre Fragen als weise Männer an die richtige, an die höhere Stelle gerichtet. Ganz offensichtlich hat der Ewige, der El Olam, ihnen selbst geantwortet. Überlegt mal, heidnischen Forschern begegnet Gott. Da ist keine Marienschwesterschaft dazwischen, keine freie evangelische Gemeinde, kein theologisches Lehrinstitut. Gott selbst begegnet diesen Männern, die sich fragen, was ist das? Und er eröffnet ihnen aus seiner Herrlichkeit die Wahrheit. Er hat an ihre heidnische Tür geklopft, könnte ich fast sagen. Und so waren sie bereit, jetzt was zu unternehmen, loszulaufen, sich zu verändern, sich auf etwas ganz Neues einzulassen. Sie haben es gewagt, loszulaufen. Und ich finde es hier ganz erstaunlich und bemerkenswert, dass diese Leute sich nicht an Altbewährtem festhalten, an dem, was sie kennen, was ihnen vertraut ist. Das wäre ja für sie sicherer gewesen und für alle um sie herum der einfachere und leichtere Weg. Es ist weniger Risiko und weniger Wagnis, wenn man bei dem bleibt, was man immer schon hat, immer schon weiß und immer schon kennt. Es gibt auch weniger Möglichkeiten, dass man auf der Reise vielleicht den falschen Weg einschlägt. Wenn wir sagen so gern, wer eine Reise tut, der kann was erzählen. Und manchmal ist das nicht so toll, was wir dann erzählen müssen, wenn wir mal losgelaufen sind. Ihr kennt das bestimmt von euch selbst. Also ich kann sagen, bei mir ist das zum Teil auch so und ich muss mich immer wieder neu dagegen sträuben und wehren. Auch wenn nicht alles so toll ist bei mir, bleibe ich doch lieber bei dem, was ich habe, oder? Da weiß man, was man hat. Das Risiko, was zu verändern, erscheint uns manchmal schwieriger als der Ärger, den wir mit dem haben, so wie es gerade ist, oder? Das war schon immer so, da verändert man nichts. Da hat mein Vater gebremst, da bremse ich auch. Aber wisst ihr, auch mit alten Schuhen kann man neue Wege gehen. Und indem diese Männer jetzt losgehen, indem sie sich auf einen Weg machen, von dem sie nicht wissen, was er ihnen abverlangt wird, da erleben die, sie gehen nicht allein, sondern sie folgen diesem Stern, der sie bis nach Bethlehem bringt. Sie erleben, dass dieser Stern nicht weggeht. Und ich würde sagen, Gott selbst begleitet sie auf diesem Weg. Er gibt ihnen immer wieder Orientierung und er weist ihnen den Weg. Nicht, dass sie das begriffen hätten, aber sie stellen fest, das ist ein Phänomen, das wir wissenschaftlich nicht erklären können. Ne? Die Laterne brennt immer. Das würden wir heute als Navigationsgerät verstehen, oder? Wir gucken da drauf und dann sagt er, in 350 Metern rechts abbiegen. Das wäre ihr Weg gewesen. Oh, Entschuldigung, war ich zu schnell. Nein, die sind unterwegs und sie erleben in dem Moment, wo sie es brauchen, hier geht's weiter. Und jetzt kommen sie tatsächlich nach einer langen Reise, nein, noch nicht in Bethlehem, sondern erst einmal in Jerusalem an. Und da erleben sie einen König, der sehr erstrickt. Als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Also, wenn solche Leute heute nach Darmstadt kämen, würden wir das mitkriegen, oder? Umso mehr damals in Jerusalem. Da gibt es eine Riesenaufregung. Was da für ein Trost, die sind ja nicht alleine gekommen auf irgendeinem Kamel oder was. Die hatten ja einen riesen Entourage bei sich, denke ich mal. Und natürlich bekommt der König Herodes diese sensationelle Nachricht auch mit. Und wie ganz Jerusalem erschrickt auch er. Was hat das zu bedeuten? Und vor allem, er stellt eins fest, was ihm als König überhaupt nicht passt. Diese Babylonier da hinten, die sind besser über die Vorgänge in seinem Königreich informiert als er selbst. Was ist denn hier los? Es ist ein Skandal. Noch bin ich Herodes König und das läuft hier so, wie ich will. Außerdem hat er den Druck von den Römern im Rücken, nicht? Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn er da nicht für Ordnung sorgt in seinem eigenen Laden, dann wird das schwierig für ihn. Also will er diese schwierige Situation in den Griff bekommen und lässt deswegen sofort alles, was wichtig ist und was zu sagen hat, die ganzen Fachleute in seinem Reich zusammenkommen. Also die hohen Priester und die Schriftgelehrten. Und jetzt fragt er diese Fachleute, wo soll denn dieser Christus geboren werden? In meinem Reich sogar noch. Und jetzt finde ich es fast noch lustig, dass die in Sternenkunde bewährten Fachleute, also die, die jetzt aus dem Morgenland gekommen sind, in den Genuss eines Bibelkundeunterrichts kommen. Also die Leute, die als Wissenschaftler richtig viel wissen, gehen jetzt in die Bibelschule bei den Schriftgelehrten, den Juden, die nämlich die Schrift gut kennen. Und da steht natürlich einiges drin von dem König, der kommen soll, oder? Wussten die ja nicht, wissen die Juden jetzt. Also erklären die ihm das. Und diese Schriftgelehrten weisen jetzt den Weg nach Bethlehem, weil sie kennen das Wort des Propheten Micha, und wir sehen das da an der Tafel. Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Das wussten die. Die Weisen wussten das nicht. Und während sich also jetzt die Reisenden nun der orientalischen Gastfreundschaft erfreuen, also die kommen da nicht einfach hin wie an die Tanke, holen sich ein Brötchen und fahren weiter, sondern die bleiben natürlich jetzt einige Tage da und werden höflich, orientalische Gastkultur, bewirtet, mit allen tollen Dingen umgeben, bleiben ein wenig da und geben natürlich auch dem König Ehre. Denn der hat natürlich auch was davon, wenn da so weise Leute von weit her kommen an seinen Hof, nicht? Also, coole Situation. Nur, so nett, wie das jetzt aussieht, ist das gar nicht. Denn Herodes, der Große, ist ja ein Stratege und ein ordentlicher Heuchler noch dazu. Während also die Weisen sich jetzt da der Gastfreundschaft erfreuen, schmiedet dieser Herodes einen ganz perfiden Plan. Und wir kennen diese grauenhaften Befehle, dass später alle männlichen Neugeborenen getötet werden sollten. Das plant er jetzt gerade in dem Moment, wo er diese ganzen Leute bei sich beherbergt. Aber zunächst versucht er also, auf ganz heuchlerische Weise diesen anderen König auszuschalten. Es heißt dann hier, später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid, dann will auch ich kommen und es anbeten. Und dann heißt es weiter, nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Können wir uns vorstellen, nach über 1000 Kilometern strapaziöser Reise, jetzt plötzlich erleben sie, dass sie sich nicht getäuscht haben. Sie haben sich aber jetzt, und das möchte ich festhalten für uns heute Morgen, sie haben sich ein zweites Mal aufgemacht. Weg jetzt vom Königshof, weg von Jerusalem nach Bethlehem. Und sie wollen jetzt hin zu diesem Kind, sie laufen hin zu Jesus. Und bedenkt bitte Folgendes, dieser Zwischenstopp, den sie eben eingelegt hatten, der war zwar gefährlich gewesen, aber er hat ihnen auch weitere Hinweise gegeben, wie es weitergeht. Was ein Hindernis hätte sein können, weist ihnen jetzt den Weg, wird ihnen eine Hilfe. Und ich stelle darin fest, dass dieses Loslaufen, dass ihr ganzes Leben von Gott selbst begleitet wurde. Er hat ihnen die Richtung vorgegeben, er hat ihnen die Orientierung gegeben. Die Frage ist, ob das nicht auch heute genauso für jeden von uns gilt. Wir brechen auf, wir machen uns auf den Weg, wir haben eine Information geistlich und Jesus sagt, ich weiß, was für dich gut ist, gibt uns einen Impuls. Aber wir können natürlich da am Hofe sitzen bleiben, wo es schön ist, wo es gutes Essen gibt und bequem ist. Vielleicht auch nur scheinbar. Sie machen sich noch mal auf den Weg. Und das, was eine Schwierigkeit hätte sein können, was sehr problematisch hätte werden können mit einem solch heuchlerischen König, gibt ihnen die entscheidende gute Information. Und jetzt, Vers 11, sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe, müsste man hier so sehen. Tada. Ah. So, das sind wir jetzt richtig. Ne? Habt einen Kurzdurchlauf die Stellen gesehen, von denen ich gesprochen habe. Auch schön. Als sie jetzt endlich bei dem Kind ankommen, machen sie die Erfahrung, hier sind wir angekommen. Hier ist das Ziel, hier ist unsere Mitte. Hier ist das Heil der Welt. Und dem dürfen wir jetzt vertrauen. Dem geben wir alles, was uns kostbar und wertvoll ist. Und ich könnte das so formulieren, wer Christus begegnet, findet zum Ziel, zur Mitte seines Lebens. Der ist dann beschenkt und er kann weiter schenken und das geschieht ohne Zwang. Da gibt es kein noch mehr, noch schneller, noch besser. Sie beten ihn an und das heißt für mich, ich habe meinen Platz gefunden. Ich bin angekommen. Ich erfahre Kraft und ich erfahre Segen. Ich sehe Christus. Ich bin dort, wo ich hingehöre. Und hier erfahre ich diese Kraft. Hier erlebe ich einen Segen. Da werde ich auf der einen Seite gehalten und ich bin auf der anderen Seite ermutigt, weiterzugehen, in Bewegung zu setzen, mich für die Zukunft zu öffnen, frei zu werden. Und das merken wir, wie das jetzt hier weitergeht. Das heißt nämlich hier, Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Und deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Und das ist jetzt das dritte Mal, dass sich diese Leute in Bewegung setzen. Sie bleiben nicht in der Sicherheit, in Idylle dieses Stalls. Das war ja auch gar nicht so sicher und idyllisch, wie wir wissen. Und diese Sicherheit dort hat sich auch sehr schnell als tückisch erwiesen. Maria und Josef sind ja kurz darauf mit dem Kind nach Ägypten geflohen. Das war nicht so Mutter-Kind-Erholungsurlaub, den man dann nach der Geburt vielleicht kriegt. Das war bitter notwendig, um das Leben zu retten. Raus aus dem Stall, raus aus dieser Situation, die wir so festhalten. Nicht wahr, bei unseren Advents- und Weihnachtsfeiern, die Krippe und dann steht die da Jahr um Jahr. Wir packen auch eine Krippe aus, die habe ich von meinen Eltern. nicht gerade 400 Jahre alt, aber doch schon ziemlich. Immer jedes Jahr. Tradition, ich lege Wert drauf, möchte ich haben. Aber in echt war das eine ganz kurze Situation, weil das gefährlich war da an der Stelle. Und guck mal, selbst die himmlischen Heerscharen, die dann den Hirten auf dem Felde begegnet sind, die singen nicht heute noch da draußen auf dem Acker, die waren gleich wieder weg. Die Hirten, die gekommen sind zu dem Kind, um es anzubeten, die sind auch wieder weggegangen. Und eben wie eben gerade gesagt, Maria und Josef haben auch mit dem Jesuskind den Stall oder den Ort, wo sie waren, verlassen. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, sie nehmen dieses Weihnachten mit. Sie nehmen die frohe Botschaft von der Rettung Gottes dieser Welt mit, von der Geburt seines Sohnes, die etwas anrührt bei uns, die sie in Bewegung bringt und die sie auch immer weiter nach vorne schauen lässt. Und es war nicht lustig, wo die hin mussten, Maria und Josef. Und auch die Hirten waren nicht Leute, die sind dann aufs Feld zurückgegangen, konnten sich gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, was sind wir für tolle, wichtige Leute. Die Hirten waren damals nicht beliebt und nicht begehrt und sind es auch weiterhin geblieben. Menschen, die Gottes gute Nachricht gehört haben, müssen sich nicht wehmütig an die sogenannten besseren Zeiten erinnern, sondern sie können den Aufbruch wagen, jeweils neu, ohne Angst, aber dafür mit viel Mut und Hoffnung, weil der Stern, der wird Begleitung geben. Einmal, zweimal, vermutlich noch öfter. Wie oft musstet ihr vielleicht schon wieder aufbrechen aus dem, wo ihr geglaubt habt, jetzt passt's mal, oder? Was habt ihr nicht hier? Ich könnte mir das so vorstellen, bei euch hier auf Kanaan schon für Sachen überlegt, wie man das am besten gestaltet. Und da war er glücklich, dass er endlich nach langem Ringen einen Weg gefunden habt. Und zack, war es im nächsten Jahr schon wieder anders. Und das betrifft uns doch alle. Mutig, das Kind anzubeten und sich auf den Weg zu machen, Neues zu wagen. Der Weg ist nicht leicht für niemanden, für Maria nicht, für Josef nicht, ganz auf ihre jeweilige Weise. Die Hirten kehrten in ihre alten Verhältnisse zurück und auch auf die Sterndeuter haben weitere neue Aufgaben gewartet. Auch sie sind weiter neue Wege gegangen. Die Sterndeuter hocken nicht nach wie vor da, wo wir die Krippe vermuten. Die sind anschließend, weiß nicht wohin. Und selbst wenn sie nur in Anführungszeichen wieder zurück sind, wo sie hergekommen sind, das ist genauso lang gewesen wie beim Herkommen. Gefährlich. Aber sie haben das Kind von Bethlehem, Gottes wunderbare Menschwerdung, gefunden. Sie haben gesehen, welche Liebe zu uns Menschen da aus diesem Kind herauskommt. Und in dieser frohen Gewissheit sind sie alle weitergezogen, haben sich neuen Aufgaben, neuen Herausforderungen gestellt. Und überlegt mal bitte, selbst Jesus ist nicht da in der Krippe im Stall geblieben. Jesus wurde ein erwachsener Mann, ein Mann, der das Kreuz auf sich genommen hat, weil auch er einen Leuchtstern hatte, den Vater im Himmel, an dem er sich orientierte. Also, kommen wir zum Schluss. Loslaufen heißt, nicht macht noch mal mehr, legt noch mal einen Zahn zu, sondern heißt, nehmt auf euren Weg dieses Bewissen mit. Weihnachten heißt, ich kann nach vorn schauen, ich kann immer wieder aufbrechen in eine neue, vielleicht auch ungewisse Zukunft. Stimmt bitte nicht ein in dieses allgemeine Geheul in unserem Land im Westen, wo man durchaus sagen kann, es gibt so viel Grund, skeptisch zu sein. Politik, Wirtschaft, die sozialen Gegebenheiten, national und international. Stimmen wir bitte nicht in dieses allgemeine Gefühl ein und jeder guckt nur noch, dass er das kriegt, was er gerade braucht. Verurteilt sofort alles, was anders ist, geht nicht mehr ins Gespräch, sondern nehmt diese Weihnachtsbotschaft als Ermutigung. Dieser Stern von Bethlehem, er leuchtet heute noch, er gibt Orientierung. Und er sagt uns, bleibt nicht da, wo ihr jetzt gerade seid. Ich bin ein Gott, der euch in Bewegung bringt. Kommt immer wieder neu zu mir. Lasst euch von mir erfüllen. Lasst euch Mut geben, Licht da hinein, wo ihr Fragen habt, auf die ihr keine Antworten wisst. Und geht mit dem, was ihr habt, was ich euch jetzt schon gegeben habe, los. Vielleicht seid ihr müde geworden, vielleicht halbherzig. Vielleicht hat jemand das Ziel, mit Jesus unterwegs zu sein, aus den Augen verloren. Lass dir heute zeigen, du kannst neu aufbrechen, du kannst neu loslaufen und es wird dich in die Freiheit führen. Ich bete. Jesus, danke, dass du anklopfst. Ich öffne dir mein Herz. Und wenn da etwas in meinem Leben ist, für das ich blind bin, dann zeig mir das bitte. Wenn es etwas gibt, das ich halbherzig mache, zeige mir das. Und hilf mir dann dabei, auch wirklich loszugehen. Amen.